Kopfpunk. Auf Punkrockers Radio.de.
Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk, mein Name ist Marco und zu Gast ist heute Johnny Bauer von Euro. Hallo Johnny.
Hallo, guten Tag.
Euro, da fällt mir sofort ein, irgendwie eure Seite heißt Mofa Punks und ihr habt auch damals die Mofa Single gemacht irgendwie. Fahrt ihr noch Mofas?
Ja, jetzt muss ich überlegen, was ich sage. Nee, wir fahren nicht mehr Mofas. Wir sind umgestiegen auf Motorräder. Wir sind jetzt alle so über 40 und ist uns doch zu langsam geworden. Fahren Motorräder, aber wir blicken auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurück. Wir waren ja wirklich mal mit dem Mofa in Italien und haben es bis zum nach Pisa geschafft, zum Gardasee, über den Gardasee nach Pisa. Und ich habe neulich auch ein Konzert in Karlsruhe jemanden kennengelernt, der das tatsächlich nachgemacht hat. Und die sind aber in den Alpen hängen geblieben, nachdem sie schon 2 Wochen unterwegs waren. Die Mofas haben sie da gelassen und sind dann mit dem Zug zurückgefahren. Bei uns war das erfolgreicher. Wir sind etwas härter drauf, kann man so sagen.
Ja, das war 2004 die Ecke, ne? Oder?
Kann sein, ja. So. Das war sehr lustig.
Ja. Ihr seid eine komplette DIY-Band. Ihr habt die ersten, eure ersten 3 Veröffentlichungen waren Singles, die im Nachhinein irgendwann mal als CD nochmal nachveröffentlicht wurde. Das war die Neon-CD. Wieso habt ihr euch damals entschieden, erstmal 3 Singles auf den Markt zu bringen?
Ja, bei uns ist es so, wir kommen ja alle aus der Punk-Szene und sind Ende der 80er, ich sag mal mit dem Hardcore Zeug irgendwie eigentlich groß geworden und da haben, ich verallgemeiner das mal, haben wir Fanzines gemacht, Labels gegründet und so weiter, in den ersten Bands gespielt, waren auf den ersten Touren mit anderen Bands als Tourbegleiter, als was weiß ich, Fahrer und so weiter und für uns ist das die einzige Möglichkeit, wie wir bewusst das, was wir tun, egal ob es jetzt Musik oder andere künstlerische Dinge, die wir machen, sind, nach außen tragen wollen. Also für uns war immer das Thema, mach dir dein eigenes Leben selber, ne? Bestimme selber, was du machst. Du brauchst keine Sponsoren, du brauchst den Staat nicht, du brauchst überhaupt keinen, du brauchst nur ein paar Freunde und dann kannst du das machen. Und das ist auch das, was an diesem Beispiel mit dem Mofa einfach abhauen, raus aus der Gesellschaft, ne? So persifliert bei uns dann dargestellt wird, überspitzt. Das heißt, wir haben immer probiert in unserem Leben, auch so wie wir sonst leben, dem treu zu bleiben, in dem Sinne, nicht engstirnig dem treu zu bleiben, auch offen zu nach anderen Richtungen oder zu schauen, was es sonst noch so gibt. Aber wir haben einfach den Weg gefunden, das selbstbestimmt alles in der Hand zu haben, am besten ist. Und also gut, wenn du jetzt auf die Singles willst, da ist einmal das Medium Vinyl, ne? Wir sind alles Vinylhörer irgendwie, kaufen nichts anderes. Und das war einmal wichtig. Und dann ist am Anfang auch gestartet, keiner wusste ja, was daraus wird. Ne? Wir haben alle schon in Bands gespielt, wie gesagt, Fans gemacht, Labels und so. Und haben gesagt, war ein Projekt, war eigentlich ein Spaßprojekt. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Eine Trilogie, 3 Singles. Und dann ist halt eigentlich daraus dann über die Jahre eine feste Band geworden. Ne?
War die Trilogie von Anfang an ab der ersten Single so angedacht?
Das war mehr oder weniger angedacht, obwohl wir nicht wussten, ob das realisierbar ist. Ne? Also, ja. Du hörst ja, wenn die erste Single, sind ja nur 3 englische Songs auch drauf.
Ja.
Das war ja auch noch ein bisschen anders. Da musste man sich so finden. Das waren alles Leute, die jahrelang in Bands gespielt haben, die dann gesagt haben, ey, komm, wir machen mal zusammen was.
Ja.
Und das war auch relativ spät, ne? Wenn du überlegst, dass wir, also ich seit 86 irgendwie Sachen mache, dass man dann erst die Band, gibt es jetzt 10 Jahre, glaube ich, so um den Dreh, war das ja relativ spät als Band, ne? Also wir haben erst dann andere Dinge getan, irgendwie als Musik zu machen.
Ja.
Ich bin hier, du bist da, das Leben nicht. Ich suche es, ein Hoffnung zu finden.
Ja, ihr kommt eigentlich aus so einem Hardcore-Background, sage ich mal, und habt tatsächlich englischsprachig angefangen. Wieso kam denn damals die Kehrtwende relativ zügig, dann doch deutschsprachig zu machen und vor allen Dingen etwas punkiger zu werden?
Ja, vor allem war es eigentlich was so die Zeit, in der ja, wir eigentlich viel deutschsprachige Sachen gehört haben, ne? Irgendwie als die Band gegründet wurde. Und vorher, ich bin aufgewachsen mit so Anfang, klar, Dead Kennedys so ein Kram, ne? Aber viel so Ami, California Hardcore, Agent Orange, irgendwie Black Flag, natürlich so Sachen. Und aber da kam schon ganz früh dann halt so Hamburger Sachen wie halt, klar, Dackelblut, ne? Oder vorher Blume am Arsch der Hölle und so. Was für mich immer ganz große Welt war, Goldene Zitronen, habe ich immer begleitet, ne? Fand ich immer total super. Und irgendwann war das dann klar, dass es so, ich meine, ich habe immer hab früher das Blur-Fanzine gemacht und habe natürlich auch für andere Magazine geschrieben und viel geschrieben und auf Deutsch natürlich geschrieben. Und das
Ja.
heißt, ich kann mich, also ich mache halt die Texte fast ausschließlich und kann mich da einfach besser ausdrücken, das hat besser gepasst. Und da ich kein Musiker bin und nicht besonders singen kann, war das meine Form, das zu sagen, was ich sagen will. Also es war keine bewusste Entscheidung, jetzt auf Deutsch zu singen und kein Masterplan, irgendwie das zu machen. Das war halt die Entwicklung und das war meine oder unsere Vorliebe in dem Moment, das in deutsche Worte zu fassen.
Ja. Du spielst bei Euro kein Instrument. Spielst du überhaupt gar kein Instrument? Kannst du gar kein Instrument spielen?
Ich kann kein einziges Instrument spielen und werde auch nie eins spielen können. Mein einer Sohn, der ist 6, der spielt besser Blockflöte, als ich hier Blockflöte spielen werde. Überhaupt nichts, ich werde es auch nicht können. Ich weigere mich auch, das zu sagen. Wir sind ja auch Punks und keine Musiker.
Ja, aber ich meine, macht ja auch nichts, weil du hast eine fantastische Band. Ich liebe die Gitarren irgendwie. Man kann über die Jahre, kann man schon irgendwie so einen Wandel musikalisch bei euch feststellen. Ihr habt ziemlich hardcoreig und schnell punkig angefangen und ab der, ich sag mal, ja, ich sag mal, als Was geht Gott an Karneval, hat dann fast schon Balladencharakter. Ja, das ist das falsche Wort, ne? Aber es ist deutlich langsamer mit einigen Stücken als der Kram auf den Singles davor. Und vor allen Dingen, ihr hattet damals schon, gerade bei dem Song, einen bekannten Gastsänger, nämlich Jens Rachut. Brauchen wir jetzt nicht zu erklären, wer das ist. Irgendwie, das wissen die Hörer alle. Aber wie kam denn diese Connection überhaupt zustande?
Schön, dass du immer 20 Fragen in eine packst.
Ich bin auch gut im Unterbrechen.
Also, auf Jens Rachut ist ein alter Freund von mir und das kam so. Das heißt, ich habe früher Konzerte für Blume am Arsch der Hölle organisiert in Düsseldorf und für Dackelblut und wir waren zusammen im Urlaub und bla bla bla. Und haben zusammen immer Projekte gemacht und das war dann. Irgendwie war das klar, wir haben gesagt, wir haben Bock, dass jemand was mitmacht und ne, da immer, ja, mit Jens ist das immer gut und es passt ja auch gut.
Kein Wort ein für auf Wiedersehen.
geputzt. Bei mir war's Faulheit, ich denk an Basteln, will eine rauchen. Ich sehe einen Flieger aus Papier und stehe hier. 11:11 Uhr, als Klaus noch sagt, dass seine Mutter nicht mehr trinkt und gerade tot im Hausflur liegt. Als was geht dort am Karneval? Hitler zu mutig, na gut, dann als Frau, das ist total lustig. Als was geht dort am Karneval? Hitler zu mutig, na gut, dann als Frau, das ist total lustig.
In eurem ganzen Schaffen irgendwie, ich habe euch wahrgenommen vor ein paar Jahren, auch über euren Blog oder über eure Homepage mofapunks.de, und da habt ihr quasi alle Songs als freien Download angeboten. Ne? Aber parallel dazu eure Veröffentlichung bei Flight 13 angeboten oder Flight 13. Ne? Wie passt das zusammen irgendwie? Ich meine, auf der einen Seite seid ihr so Nostalgiker. Ihr habt ja auch diese DVD im Super 8 Format gemacht, ne? Also dieser, wo die Zitronen blühen, Film irgendwie. Und habt auch immer dieses Image der Mofa-Punks irgendwie aufrecht erhalten. Und das ist ja schon so eigentlich fast schon so ein bisschen Kulturpessimismus nach dem Motto, früher war alles besser. Ihr habt bis dato keine Facebook-Seite. Dem verweigert ihr euch, ne? Sag mal was dazu irgendwie. Wo ist da für euch die Grenze, wo ihr sagt, das machen wir noch mit, da stehen wir drauf, das sind Medien, die finden wir geil, oder das ist eine Darstellungsform, die finden wir geil, und hier fängt eine Ebene an, wo wir sagen, das wollen wir nicht.
Also die freien MP3-Downloads bei uns auf der Seite, das ist einfach so, dass wir, wenn die Platte rausgekommen ist, haben wir gesagt, wir stellen die Songs auch, ne, umsonst zur Verfügung, wer keine Kohle hat, kann sich die runterziehen. Trotzdem verkaufst du noch viel von den Platten, was eigentlich dann ein Wunder ist, ne? Weil ich sehe, du hast teilweise, ich habe von Songs, wenn du guckst, hast du teilweise 8.000, 10.000 Downloads von einzelnen Songs irgendwie, und trotzdem verkauft der Tom von Flight 13 die Platte immer aus, ne? Vinyl sofort, selbst die CDs. CDs werden wir jetzt in Zukunft nicht mehr machen irgendwie, das hat sich einfach erledigt mit der Zeit, finde ich. Wir haben ja einen neuen Platten-Download-Code dabei irgendwie, das heißt, die neue Platte kriegst du auch gerade noch nicht umsonst, das liegt aber nur an unserer Faulheit, wir werden die irgendwann reinstellen, kannst sie runterladen. Erstmal finde ich, dass Musik zur freien Verfügung da sein muss, jeder soll darauf zugreifen können und so weiter. Bei uns ist ja immer so, dass es relativ wichtig ist, die Aufmachung der Platte, ne, irgendwie, wie das Design ist und so weiter. Das heißt, Leute, die Platten sammeln oder gern Vinyl hören, die kaufen sich die Platte eh, das ist bei mir auch so. Und wenn ich das nur brauche, um das digital zu hören, kann ich es mir halt runterladen. Ne? So. Bezug auf so Facebook und so Geschichten, es ist schwierig zu bewerten. Also ich kann das nur aus meiner Warte bewerten, wie ich sozialisiert bin und wie ich darüber denke. Ich habe zum Beispiel im Austausch mit unserer Babysitterin, das ist ganz witzig, das ist eine 20-jährige Studentin, die ist, hat nur virtuelle Freunde, die ist nur im Chat unterwegs, ist nur auf Facebook und so weiter. Und am Anfang, als ich die kennenlernte, war ich so dem total abgeneigt und habe immer gesagt, das ist keine richtige Kommunikation. Ne? Also du triffst deine Freunde nicht, keine Vis-à-vis-Kommunikation, und es passiert auch nichts irgendwie so, und ich lehne das total ab, finde das schrecklich. Und jetzt habe ich so durch Gespräche mit ihr und habe ihr mal über die Schulter geguckt und so, hört sich jetzt so an, ne? Der Opa guckt der Jungen irgendwie dem Kiddy irgendwie über die Schulter, aber so ist es ein bisschen, weil es ist einfach nicht meine Kommunikationsform, das ist es einfach. Und ich finde, wie die das nutzt, ist es total super, und es steht mir nicht aus, das zu bewerten, weil ich kann nicht sagen, dass ihre Freundschaften schlechter sind als meine irgendwie so, weil sie mir da Dinge erzählt, erzählt, die ganz toll sind. Ich kann es nur ummünzen jetzt zum Beispiel auf mich privat. Ich habe privat auch kein Facebook-Ding, auch geschäftlich nicht irgendwie so. Ich bin Grafiker und habe als Künstler und habe da auch nichts bei Facebook. Und mit der Band schon recht nicht. Und da ist es, sage ich mal, eine politische oder eine bewusste Entscheidung, irgendwie auch so aufzutreten und zu sagen, okay, wir wollen da nicht mitmachen. Das ist ein Riesenkonzern, der dahinter steckt. Wir möchten unsere Sachen da nicht drüber teilen. Du kannst bei uns auf die Website gehen, hast schon gesagt, kannst alles da umsonst downloaden. Wir verweigern uns nicht irgendwelchen Internetgeschichten oder virtuellen Sachen. Nur Facebook ist nicht das Medium, was wir für geeignet dafür halten. Andererseits verstehe ich, wenn junge Bands, die auch politischen Sound machen oder Sound wie Viren machen, das nutzen, weil es total sinnvoll ist. Weißt du, klar halte ich daran fest, Mundpropaganda beim Konzert, Flyer, einen Laternenfall, bla bla bla, aber das kommt aus den 80ern. Ne? Das ist so, wo gibt's das noch? Das gibt's bei dem besetzten Haus, da gibt's das mal, aber eigentlich gibt's das nicht. Und die Leute machen das über Facebook. Und du siehst auch bei uns, wenn wir irgendwo ein Konzert spielen und da sind dann über Facebook bei dem lokalen Veranstalter, sagen wir mal, 150 Anmeldungen, dann weißt du schon mal, ach, guck mal hier, ey, die 150 kommen auf jeden Fall und dann kommen da noch 100 drauf, super, irgendwie so. Und das ist schon das richtige Medium, um das zu machen heutzutage. Leider ist es so. Es ist halt dieses große Netzwerk. Ich finde es sinnloser, heutzutage zum Beispiel Flyer zu produzieren. Also gerade als Grafiker, du kannst ja heute für 25 Euro 5.000 Flyer machen, die legst du dann aus und dann bleiben in den Läden 4.950 Flyer liegen am Ende des Monats, ne, so, und es kommt auch keiner in den Flyer. Das ist eine riesige Umweltverschwendung, bla 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 und so weiter, ne, Geld wird verbrannt. Totaler Schwachsinn, sollte man nicht machen. Da finde ich sowas, das ist im Netz zu machen und so zu kommunizieren, auf jeden Fall besser. Wir haben einfach bewusst gesagt, also vielleicht sind wir dafür zu alt, das ist einfach nicht unser Medium irgendwie so, ne, und naja, deshalb machen wir da nicht mit einfach. Ja, das Problem ist, dass es Facebook ist und dass es so ein Unternehmen dahinter stehen muss. Die Art der Kommunikation ist ja prima. Das ist ja vollkommen in Ordnung, dass du, ich sag mal, virtuell miteinander kommunizierst und so Netzwerke aufbaust. Ich meine, das war im Punk, im DIY immer wichtig, das war das Wichtigste überhaupt, Netzwerke zu bilden. In dem Sinne, die ganzen Leute, die früher auf dem Dorf gewohnt haben, keinen Zugang hatten zum Plattenladen, zu irgendwelchen Sachen, anfangen, Fanzines zu machen und so, das ist genau der richtige Weg. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und man muss einfach auch verstehen heutzutage, auch wenn man über 40 ist, dass das nicht mehr so ist wie früher. Das ist auch nicht schlimm. Es war früher vielleicht vieles besser und es gab auch viel mehr besetzte Häuser und mehr Kontakt vielleicht oder so. Und es sind viele Leute weggebrochen, die alt sind. Aber so ist das nun mal. Und ich finde auch, dass man im Moment auch merkt, dass in unserem Bereich, so deutschsprachiger Punk, dass da relativ viel passiert, dass es relativ viele neue Bands gibt. Wir kriegen auch Anfragen, können wir mal mit euch spielen und bla bla bla. Das haben wir die Jahre davor überhaupt nicht gehabt. Da haben wir dann immer mit Sachen, mit Bands gespielt, wie halt Dackelblut oder nach Oma Hans oder Kommando Sonnenmilch oder Düsenjäger viel gespielt oder mal mit Turbostart oder sowas. Das hat sich dann, weißt du, da gab es überhaupt nichts anderes. Ne? Und jetzt triffst du immer mal auf Bands, die du sogar ganz gut findest irgendwie. Das war echt immer ein Problem, dass du irgendwo hinkommst und das, wenn eine Band mitgespielt hat, dass das schrecklich war oder ganz anders war. Und jetzt gibt es da so eine kleine Szene, wo wir nicht so richtig drin sind, weil wir, glaube ich, da so einen eigenen Stellenwert haben und auch älter sind und so. Aber ich finde das total super, was da passiert. Und da ist natürlich ganz klar, dass diese Bands alle bei Facebook sind und darüber, ne, nur noch über Facebook erreichbar sind und so. Aber so ist es, ne? Und
ja.
Trotzdem lebt das. Ich meine, du musst sagen,
am Anfang eines Tages, am Anfang eines Lebens, am Ende eines Anfangs, gefasst hat uns Freiheit. Niemand sagt, wenn die Blätter fallen und ihr Wind schreit, es wird sich Hunger, der Grill ist an, es ist eine Bahn. Wenn ich sehe, weiß ich nicht, du hast nur deine Tricks. Let's see.
das ist halt das, ich meine, du machst eine Punk-Sendung, es gibt keine andere, ich nenne es mal Musikrichtung, die noch so eine Szene hat, wo das funktioniert, weißt du, bei uns war das so, wir haben die erste Single gemacht, keiner hat ein Stück Musik gehört davon, was wir gemacht haben, und der Tom von Flight 13 hat nur aufgrund der Mitglieder der Band, irgendwie der Namen der Mitglieder der Band gesagt, ich mach das, ohne irgendwas zu hören. So, da haben wir das erste Konzert gespielt, beim ersten Konzert waren 200 Leute auswärts, nur weil die gehört haben, da ist der dabei und der dabei und der, die kannten uns alle. Weißt du, wir kannten die alle von jahrelang rumtouren und bla bla bla. Und heute ist das immer noch so. Weißt du, so, also die meisten Veranstalter und meisten Konzertgruppen in besetzten Häusern, wo wir spielen, sind Leute, die wir seit 20 Jahren kennen. Und das ist auch für uns das Schöne, dann unterwegs zu sein und die Leute wieder zu treffen und so weiter. Trotzdem sind auf den Konzerten viele jüngere Leute, und das ist ja auch total schön, dass das dann passiert, ne? Aber ich freue mich immer, wenn ich nicht der Einzige bin, der noch überlebt hat, so ungefähr.
Ja, wir haben bei Punkrockers Radio und ich in der Kopfpunk-Sendung speziell auch viele Leute, die im Endeffekt, das kann man glaube ich einfach so sagen, die im Endeffekt Post-Turbostart sind, weil Turbostart haben ja auch noch einen Rattenschwanz an Bands nach sich gezogen, die dann wiederum von Turbostart sehr inspiriert wurden und eine ähnliche Musik machen, und dementsprechend findet sich bei mir dann auch manchmal ein Publikum oder Kommentare auf der Facebook-Seite oder ähnliches von, ich sag mal, 20-Jährigen, die vielleicht auch gar nicht wissen, wer Euro sind und wo Euro herkommen. Ich sag's nochmal kurz, Düsseldorf. Ne, und auch deine Vorgeschichte nicht kennen. Du hast jahrelang erfolgreich, erfolglos das Blur-Fanzine gemacht. Ne? Erzähl mal was so über die Phase irgendwie. Wie kam das alles zustande? Und ich glaube, es hat 2006 die Ecke irgendwann aufgehört. Irgendwie, wie viele Ausgaben hat es gegeben? Und so, was war so dein Anspruch dahinter, so ein Magazin zu machen? Oder Fanzine, Entschuldigung.
Ja, der Anspruch, der hat sich über die Jahre dann verändert. Also es hat angefangen, wie ich eben gesagt habe, dass man früher eine Möglichkeit gesucht hat, sich auszudrücken. Entweder gründest du mit Freunden eine Band, ich sag mal, besetzt ein Haus oder machst ein Fanzine so ungefähr. Bei mir war das dann Fanzine und Label, was ich über Jahre gemacht habe. Das Label irgendwie 10 Jahre, das Fanzine 15 Jahre oder so. Das war einfach mit Freunden gemeinsam was machen, die Bands, die uns interessiert haben, interviewen und so weiter. Das hat sich dann über die Jahre gewandelt. Die Bands haben nicht alle gelangweilt, die haben eh immer denselben Scheiß erzählt, wie war es im Studio, wie ist die neue Platte. Interessiert keinen, und wir sind, und da ich ja, was ich eben gesagt habe, Grafiker bin, hat sich natürlich auch mein visueller Anspruch geändert. Das heißt, ich wollte das anders rausbringen, und dann kam das in Buchform raus, also gebunden in einem anderen Format mit Farbe und bla bla bla, trotzdem ohne Anzeigen und DIY. Und wir hatten immer eine Verkaufsauflage von 3000 Heften, was zu der Zeit relativ viel war, ging dann auch an so Kunstbuchhandlungen, und das, ich meine, das hat immer 3 Euro gekostet. Und wenn du mal in eine Kunstbuchhandlung gehst, da ist das günstigste Magazin, was es gibt, ist nicht unter 10 Euro. Und das war immer so, ich konnte da 100 Hefte hinbringen, die waren am nächsten Tag weg. Und das war ganz witzig, weil das szenefremde Leute waren, die aber dann Zugang dazu bekommen haben. Das war so ein Drittel der Leute, und der Rest war so aus dieser DIY-Punk-Szene, wo man echt viele kannte. Früher hatte man noch so Wiederverkäufer, dass Leute 20 Hefte genommen haben, auf Konzerten rumgelaufen sind, siehst du ja heute auch nicht mehr, die Hefte verkaufen. Und das hat sie in jeder Stadt. Dann multipliziert sich das natürlich, ne? Da, ich habe früher Leserbriefe, handschriftliche Leserbriefe zu jedem Heft, 100 Leserbriefe bekommen. Du hast, wenn du, ein Hammerhead-Review geschrieben habe von einer Single, da haben die 250 Bestellungen drauf bekommen, ne? Irgendwie auf ein Review. Wenn du heute ein Review in der Intro hast, bekommst du überhaupt keine Bestellung. Ne? Also das war schon was Besonderes, ne? Also so diese Szene, das war so diese Hardcore-Punk-Szene Anfang der 90er dann. Und das war und das war dann genau unser Ding, und da haben wir dann angefangen, also weg von den Banddingern, so Themenbücher zu machen. Also ein Thema vorgegeben, sagen wir mal ganz kitschig, das Thema Liebe. So, wir hatten Heftthema Liebe 2008 oder irgendwie sowas, und dann ging es darum, verschiedene Leute zu diesem Thema zu interviewen, auch Szene, also Bands natürlich, aber auch szenefremde Leute irgendwie so, ne? Also schwule Punks war ein Thema irgendwie dabei. Dann ging es um Älterwerden, also so ein Paar hier in Düsseldorf, die sind 90 und noch zusammen, wie geht das und so. Also so richtig so reportagemäßig, aber so natürlich nicht mit so einem kommerziellen Anspruch, wie es, ne, in normalen Zeitungen und Zeitschriften hat, sondern so ein bisschen tiefergehend irgendwie, ne? Also wir haben auch lange die Sachen vorbereitet und so. Und da sind ganz, ganz super Sachen zustande gekommen. Und das Ganze aus so einer Art Fanhaltung. Ich habe halt immer gemerkt, dass wenn die Leute, die du interviewst, egal wie bekannt die sind, ob die Stars sind oder nicht, wenn die merken, du hast eine Fanhaltung und kennst dich da aus und machst das mit Liebe, dass sie bereit sind, dafür was zu tun, auch wenn es nicht bezahlt wird. Also wir haben zum Beispiel Interviews mit Schauspieler Ralf Richter oder Martin Semmelrogge oder so gemacht oder Didi Hallervorden, die sind nach Düsseldorf geflogen zum Beispiel zu einem Filmabend, den wir organisiert haben, haben alles selber bezahlt irgendwie so, ne? Dann haben wir die Interviews gemacht. Ich war bei Didi Hallervorden, der hat mich da in sein Theater eingeladen, da waren wir dann mit zwei Leuten in der Loge und bla 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 auf Champagner und so weiter, einfach nur so. Ne, nicht, dass ich habe mit dem nichts zu tun, ich bin kein Freund von dem, gar nichts, ich habe mit dem einmal zwei Stunden geredet, so ungefähr, ne? Und aber du merkst so bei so Leuten, bei so gerade so alten Helden, die man so hat, wenn die merken, okay, du kommst da und daher, hast das und das Interesse, dass das irgendwie funktioniert, und das fand ich immer sehr spannend irgendwie. Und du kamst da in ganz obskure Dinger rein, also ich habe zum Beispiel Interviews gemacht mit na, wie sagt man, Leute, die Wohnwagen verkaufen. Ne? So irgendwie gibt's ja hier in Mülheim so eine Meile, da werden nur Wohnwagen verkauft. So, da war ich den ganzen Tag bei so einem Typen, habe mich bei dem in seinen Schuppen, wo der vier Packungen Kippen am Tag raucht, reingesetzt, irgendwie Kohleofen schön und drei Hunde lagen da und habe mir die Geschichten von dem von 50 Jahre Wohnmobil verkaufen angehört und war da, hab mit dem Touren gemacht und so weiter. Und das war super. Ne? Das war, also für mich ist das interessant, in neue Welten einzutauchen und trotzdem. Die Interviews sind in dem Sinne nicht wirklich objektiv, sondern sie sind nach unseren Idealen gestellt. Also ich weiß eigentlich, was ich am Ende hören will. Wenn ich nicht das kriege, was ich hören will, weiß ich trotzdem, wie ich dadurch eine spannende Geschichte erzähle. Das kann man, ist vielleicht nicht normaler Journalismus, aber das war immer wichtig bei den Büchern, dass man so, man packt sich die Punkte raus, wo man dann neue Lebensansätze, die wieder auf diesen Kosmos selbstbestimmtes Leben zurückführen, erhält, ne? Irgendwie so. Also was ist jetzt an diesem Wohnwagenverkäufer, was ist da Punk oder selbstbestimmt? Erstmal nichts. Wenn du aber die Geschichte hörst, wie der Typ sich das aufgebaut hat und was das für ein Nerd ist und was der auch für Leute trifft, dann kommst du ganz schnell dazu, dass es da Elemente gibt, irgendwie so Freiheitsgedanken und so weiter, die dann da reinfließen. Ne? Dafür musst du dir natürlich ein bisschen Zeit lassen und so weiter und Leute kennenlernen. Und das fand ich total super. Und das fand ich total spannend irgendwie so. Und da haben wir verschiedene Themen gemacht, also Thema Alter zum Beispiel auch, fand ich unglaublich interessant, gerade wenn man jetzt so, ich meine, Punk so lange macht, 40 ist, ich meine, ich habe auch zwei Kinder, bei uns in der Band haben alle Kinder, zu gucken, ne, was geht da, was passiert da noch, was kann man da machen und wie, ne, und das ist ganz schön, weil es für uns nun mal keine Jugendphase ist, ne, es ist einfach nicht, wir haben nicht die Band irgendwie 5 Jahre oder 10 Jahre und dann war es das, wir haben nicht das Fenster in 5 Jahre gemacht, sondern es wird sich in unserem Leben nicht mehr ändern, ich werde nie in meinem Leben mal anders leben, als ich jetzt lebe und das habe ich mir selber probiert so zu arrangieren und aufzubauen und das ist mein Ansatz und ich probiere den Ansatz immer die ganze Zeit weiterzuentwickeln, um zu schauen, wie machen das andere Leute und so weiter und das finde ich, das ist mir eigentlich bei Punk immer das Wichtige gewesen, zu gucken, wenn du irgendwo spielst oder selber als Veranstalter mit Bands in Kontakt kommst, guckst, wie leben die, wie ist das organisiert, wie macht ihr eure Radioshow, wie ist das Haus besetzt, warum geht das nicht bei uns, warum gibt es bei euch keinen Punkladen, der jeden Tag auf hat, kann man da nichts machen, wie kann man Leute verbinden und so weiter, ne? Irgendwie so. Und dann ein großes Thema von uns ist zum Beispiel Loslassen, also den Leuten das Übergeben. Also bei dem Kunstverein, den wir haben, geht es darum, es gibt keine Macher. Weißt du, so, ich weiß, dass ich Konzerte oder Veranstaltungen organisieren kann. Ich muss das keinem beweisen und mir nicht beweisen. Das macht mir dann auch keinen Spaß, sondern es macht mir Spaß, wenn andere Leute sich den Raum nehmen und selber was da reinbringen, wo ich Gast bin und sehe, ey, wow, das kenne ich gar nicht. Das ist toll. Und das ist so das Konzept irgendwie bei allen Projekten, die ich eigentlich so mache, dass es dann Freiraum geben muss für Kreativität, die die Leute selber umnutzen können und der mich dadurch weiterbringt und das ganze Projekt immer weiterbringt. Und das ist auch bei Euro ganz wichtig, die Zusammenarbeit, wenn du Jens ansprichst oder mit anderen Leuten einfach, dass man schaut, da muss was passieren. Weißt du, deshalb machen wir Sachen wie mit Mofa in Italien filmen, deshalb machen wir eine Kneipentour, deshalb machen wir Solo-Singles, deshalb machen wir den ganzen Kram. Wir müssen das für uns spannend halten. Also mir geht es nicht darum, ich muss nicht ein Album machen, noch ein Album, noch ein Album, noch ein Album. Klar, bei Facebook sein und so weiter, da bist du vielleicht nicht so präsent. Vielleicht würden 100 Leute mehr auf die Konzerte kommen, wenn du es machen würdest. Aber darum geht es nicht. Das ist genau unser Weg. Und wir wissen genau, was wir wollen und weichen davon nicht ab und machen das genauso und sind damit unglaublich zufrieden halt, ne? Weil wir den halt gefunden haben.
Noch weiß sie nicht, dass dies ihre letzte Mahlzeit sein wird. Noch weiß sie nicht, dass
Punk.
Also ist es in keinster Weise so, dass Euro von jeher als, ich sag mal, klassische Punkband konzipiert war, die ihren Weg machen wird, regelmäßig veröffentlichen, produzieren und auf Tour gehen wird, sondern eigentlich nur ein kleines Fenster, ein kleines Spektrum in einem großen Unabhängigkeits- und freiheitsliebenden und denkenden Kosmos. Ja?
Ja,
und du hast es gerade schon erwähnt, vielleicht, wir haben da eben schon drüber gesprochen, aber erzähl doch mal was zu dem Kunstverein, ja. Brause e.V. Das ist der Laden, den ihr schon seit ein paar Jahren, ja, erzähl du.
Ja, also den Laden gibt es seit 12 Jahren, wir haben den, also eigentlich mit Euro und noch ein paar andere Freunde gegründet. Es ging darum, wir waren jahrelang Veranstalter in zum Beispiel Programmkinos, haben da Filmnächte gemacht, Konzerte, wir hatten einen eigenen Konzertladen und so weiter, der aber auch nur gemietet war. Und wir wollten einfach mal einen eigenen Laden haben. Das war das Erste. Ne?
Das war diese Celluloid-Zuckers-Geschichte.
Genau, Celluloid-Zuckers. Und dass du selbstbestimmt alles machen kannst, das heißt, du schließt selber den Laden räumst auf, machst alles selber und bist nicht Gast, sondern bist für alles verantwortlich. Und das war der wichtigste Punkt. Und da haben wir gesagt, was ich eben erwähnt habe, wir müssen nicht alles selber machen, wir geben das ab. Wir haben geguckt, wer von unseren Freunden, Bekannten und anderen Leuten hat Bock, da was mitzumachen. Und wir haben innerhalb von, weiß ich nicht, einer Woche 120 Leute gefunden, die bereit waren, 60 Euro im Jahr zu zahlen. Das war das Wichtige als Vereinsmitglied. Wir haben das nur als Verein angemeldet, damit wir kein Haus besetzen mussten. Also es hat keine Vereinsstrukturen und so weiter, ne? Sondern es ist halt einfach nur so gemacht, damit es rechtlich eine Form hat. Diese Leute bezahlen durch ihr Geld, geben die Möglichkeit, dass du nichts verdienen musst. Also wir brauchten keine Einnahmen, um die Miete für ein Jahr zu bezahlen mit dem Mitgliedsbeitrag. Das gibt dir sehr viel Freiheit, du kannst dadurch alles machen. Du kannst die Getränke total günstig rausgeben und so weiter, ne? Kannst Bands buchen und so weiter. Du kannst viele auch obskure Sachen machen, wo dann wenig Leute, wo nur 5 Leute vielleicht mal kommen und so, ne? Das Anliegen dann ist so dieses selbstbestimmte Leben. Das heißt, wir machen alle unser Leben selber und probieren verschiedene künstlerische Ausdrucksformen zusammenzubringen. Da gab es dann von Kunstausstellungen, egal welches Medium, Malerei, Fotografie, alles Mögliche, bis Lesungen, bis Konzerte, so Mottoabende irgendwie. Ja, ein schönes Beispiel fand ich immer, wir haben mal einfach ganz blöd so einen Hula-Hoop-Abend gemacht, hört sich jetzt total bescheuert an, aber mit diesen Hula-Hoop-Reifen und die Leute kamen nur rein, wenn sie einmal Hula-Hoop getanzt haben. Das heißt, entweder sind die Leute gegangen oder sie haben sich das getraut. Dadurch, dass sie sich das getraut haben, wurde die Stimmung ganz anders. Ne? Es wurde ganz aufgeräumt. Es wurde wie so eine private Homeparty. Ne? Also es war nicht dieser, es ist immer problematisch, in öffentlichen Räumen zu sein. Die Leute verhalten sich ganz anders, als wenn ich jetzt bei dir zu Hause bin. Ne? Wir wollten das immer aufbrechen. Und das hat ganz gut geklappt, dass die Leute sich dann aus sich rausgegangen sind und ganz anders miteinander umgegangen sind, Kontakte gepflegt haben und so weiter. Ich habe das 10 Jahre gemacht, dann habe ich aufgehört, dann war das für mich erschöpft irgendwie so. Ich hatte dann keine Lust mehr, es hat sich immer wiederholt und wir haben im Verein dann junge Leute gefunden, die das weitergeführt haben und das ist so beliebt wie noch nie, mehr Veranstaltungen denn je und kommen tierisch viele Leute. Ich gehe relativ selten hin, weil es einfach nicht meine Art der Sachen ist irgendwie, es interessiert mich nicht so ganz. Aber da muss man auch, wie ich sage, das loslösen. Ne? Also die Szene ändert sich dann, die haben die gleichen Ansprüche, aber machen andere Dinge, so die mich einfach nicht interessieren. So, ne? Und ich mache dann wieder jetzt neue Sachen, aber die führen den Laden weiter. Und da kann man mal auf die Website gehen. Der Verein heißt eigentlich Metzgerei Schnitzel e.V. Ne? Brause ist nur das Ladenlokal. Und die Website heißt auch www.metzgereischnitzel.de. Und super Programm, kann man immer hingehen, da spielen echt tierisch viele Bands, kosten nie Eintritt, irgendwie Bier und Euro oder so, total, also echt toller Laden.
Und ja. die sind übrigens bei Facebook.
Ja, ja. Aber was ich jetzt noch gemacht habe, war bei Facebook. Das ist zum Selbstbestimmten, ne? Die anderen durften das nicht machen, wenn ich das nicht erlaube.
Und du selber bisher hast ja eben auch schon gesagt, Grafikdesigner, wie heißt die Firma?
Blur heißt die Firma auch, wie das Magazin.
Ach so, weil ich hatte auf eurer Seite irgendeinen Link gefunden.
31 Nord, ja, das ist ein Freund von mir, mit dem mache ich viel zusammen. Der macht Website-Gestaltung und ist bei uns auf der Seite.
Okay, und du bist seit einiger Zeit an der FH Düsseldorf.
Genau.
Im Bereich Grafikdesign oder wie heißt der Fachbereich?
Das ist Kultur, Ästhetik, Medien heißt der Bereich. Und ich unterrichte seit 13 Jahren da Grafikdesign. Mache da so einmal Grundlagen und sonst mal so spezifische Projekte, Wohnungslosen, Zeitschriften, Relaunches, also so Social Media für, ja, weiß nicht, Übernachtungsstellen für junge, drogenabhängige Mädchen, dafür Flyer zu schauen, was kann man da machen, Plakatwerbung und so weiter. Also eigentlich so karitative Projekte mit gutem Design versorgen, was auch sozialkritisch ist und so weiter. Und das ist total super in dem Sinne, du hast ja immer neue Studenten. Für mich ist das wie selber studieren, weißt du. Ich bin ja nicht so der, die Hörer sehen mich jetzt nicht, aber ich bin nicht so der Professor-Typ, der Lehrer-Typ. Das ist da ganz cool irgendwie so. Und das, da es ja was Künstlerisches ist, ist da so ein, auch so ein reger Austausch. Man kriegt da viel zurück und es passieren echt so schöne, viele, viele, ja, kreative Dinge. Ich habe ein ganz schönes Seminar gehabt über Street Art jetzt, letzte Mal und da hatte ich, ich sag mal, 99% ausländische Studenten, was sehr selten vorkommt, und ganz viele Syrer, Iraner und so weiter. Und hab nicht gedacht, dass sie so kritisch denken. Und es war unglaublich. Die haben so wahnsinnig politische Dinger gemacht und haben dann ihre jeweiligen Städte, wo sie gewohnt haben, die Rathäuser und Polizeistationen mit irgendwelchen Stencils vollgesprüht, ne? Was wozu ich natürlich nicht aufrufe als Professor, sondern nur als Sänger von Euro. Und das fand ich Wahnsinn irgendwie so. Da auch also Leute, mit denen ich jetzt so überhaupt keinen Kontakt habe eigentlich, so jetzt, weiß ich nicht, ich habe keinen Freund aus Syrien oder so. Und das war halt ganz schön, so wie, was da auch dann gab es da tierisch viele Diskussionen über halt die politischen Situationen da im Moment und so. Und einfach aus einer anderen Sichtweise, weil man hier doch, egal welche Medien man dann liest, auch wenn man nur linke Medien liest, trotzdem irgendwie sehr vorgeprägt ist. Und das war echt ein tolles Seminar und sehr interessant. Weißt du, das hört sich immer so an, ja, an der Fachhochschule, bla bla bla, ne, man hört sich immer so bürokratisch, lehrermäßig an. Das ist eigentlich ganz schön, weil die Leute, die das da machen, ich probiere das so, wie ich Studium erlebt habe, ganz früher noch so, so konstruktiv zu sehen. Also es gibt kein Lehrer-Schüler-Verhältnis in dem Sinne, ihr müsst den Stoff und da die Arbeit machen, sondern wir entwickeln gemeinsam Projekte. Und das finde ich eigentlich ganz gut, finde ich sehr schön, weil man mit unbedarften Leuten zusammenkommt, die noch ganz frische Ideen haben. Du kannst dir vorstellen, ich habe mein Büro oder meine Agentur seit 20 Jahren, mir fällt nichts mehr ein. Ne? Also das ist immer ähnlich, ne? Das ist bei Bandsachen auch so, das ist bei Texten und so weiter. Hör dir mal, ich meine, hör dir die erste Angeschissen an und hör dir heute nur Kommando Sonnenmilch an. Ne, so. Das ist immer, es bleibt immer alles relativ gleich, verändert sich ein bisschen. Das hast du ja eben mal angesprochen mit unserer Musik zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich nicht bewusst. Ich würde heute gerne da sitzen und sagen, ey, ich würde gerne mal einen Song machen, wie Euschießer, gib mal Feuer, damit ich dich anzünden kann, oder mit dem Mofa nach Italien. Es funktioniert nicht, weil es nicht der Lebensumstand heute ist. Mhm. So, die Musik zu der Zeit früher, das war genauso, das war das. Ich habe ja nicht überlegt, was könnte ich Tolles sagen, sondern es ist mir eingefallen, weil ich es genauso gefühlt habe in dem Moment. Das war genau zu einer Situation passend, deshalb habe ich die Worte gefunden. Die finde ich heute nicht mehr, was ich total schade finde, aber ich finde andere Worte. Und deshalb kann man es nicht bewerten.
Das spiegelt sich ja auch ein bisschen in eurer Veröffentlichung der letzten Jahre wieder. Ihr habt Ende 2009 angefangen, wieder so ein Single-Projekt zu starten und habt jetzt bis 2012 für jeden Musiker in alter KISS-Tradition irgendwie, jeder dürfte seine eigene Single veröffentlichen. Und ihr habt die jetzt wieder zusammengefasst in der neuen Veröffentlichung Gruppe ohne Therapie, die ja auch jetzt hier zur Verlosung freigegeben ist. Irgendwie da wiederholt sich doch auch wieder ein Stück weit Geschichte. Ihr habt damals die Trilogie gemacht mit den drei Singles, die dann im Nachhinein auf der Neon-CD wieder veröffentlicht wurden. Und jetzt haut ihr Gruppe ohne Therapie raus. Irgendwie. Sag mir was zu dem Titel, ey. Gruppe ohne Therapie. Hört sich für mich irgendwie so ein bisschen goldene Zitronenmäßig an. Da muss ich sofort an das Flimmern-Video denken. Irgendwie. Gibt's da irgendwelche... Nee, gibt's nicht. Ne? Wie kommt das zustande? Gruppe ohne Therapie?
Darf ich nicht.
Ja, gut, okay.
Müsst ihr euch selber zusammenreiben. Steht?
Ja gut, mache ich auch.
Das alles. Also ich finde, du kannst so Solo-Singles so therapeutisch natürlich, könnte man das interpretieren, in dem Sinne, uns fällt nichts mehr ein, wir machen was anderes. Ne?
Ja, hast du ja eben gesagt. Du hast
ein bisschen
eben gesagt,
so ist es natürlich in dem Sinne, ne? Dass du sagst, wir wollen was Spannendes machen. Das heißt, wieder ein normales neues Euro-Album, wie wäre das jetzt im Moment? Vielleicht will man doch lieber, dass es so ist wie die ersten Singles, kriegt es aber nicht hin oder wir wussten es in dem Moment nicht, wie es sein sollte. Und ich bin eigentlich ein großer Fan, wir haben das mit der Band nie so richtig gemacht, aber so von so Konzeptgeschichten, dass man einfach sagt, okay, wir denken uns das und das aus, das ist unser Thema und an dem Thema arbeiten wir uns ab. Das finde ich eigentlich immer sehr schön. Nicht alle aus der Band finden das so. Und da haben wir gesagt, mit den Solo-Singles kann jeder einfach machen, was er will. Das Einzige ist, alle von der Band müssen bei den Aufnahmen oder bei dem Stück mitspielen. Aber du kannst es alleine schreiben und genau vorgeben, was du da haben willst. Das, was ich vorher nicht gedacht habe, was total schön ist, deshalb haben wir diese Gruppe ohne Therapie, also diese Compilation-LP gemacht, wo die Stücke nicht in Single-Reihenfolge sind, sondern neu gemischt sind, ist dadurch eine eigene Platte entstanden, die du auch hören kannst. Ne? Es ist nicht so, es sind zwar unterschiedliche Songs, ein Song ist Metal-mäßig, ein Song ist vielleicht ein bisschen Schlager-Punk-mäßig, trotzdem funktioniert es auf dem Album und das ist ganz cool. Das ist nämlich doch Euro geblieben und das ist nämlich ganz schön für uns gewesen, dass wir dadurch wieder, jetzt haben wir schon 8 neue Songs für eine neue Platte, in dem Sinne wieder so neuen Antrieb hatten oder wussten, in welche Richtung wir was machen wollten, weil wir vieles ausprobiert haben. Und da du, wenn du alles selber machst und da nicht jetzt beim großen Label bist und so, kannst du das natürlich super machen und das, ne, du kannst dir die Zeit nehmen dafür und bla bla bla. Es ist natürlich, ich meine, Band wie Turbostadt könnte das niemals machen. Es ist unmöglich, sowas zu machen, weißt du so. Du musst halt in dem Rahmen das veröffentlichen, weil du dann eine Tour machst, weil dann Promo ist und so weiter. Das geht gar nicht. Ne? Und das ist natürlich total super, dass du sowas mal machen kannst, weil da viel bessere Dinge rauskommen. Ne? Und wieso? Und deshalb bin ich immer ein großer Freund dafür, die Freiheit zu haben, Dinge zu probieren. Ne?
Ja. War denn bei den Aufnahmen zu den Singles, war immer die ganze Band beteiligt?
Ja, war immer die ganze Band beteiligt. Ja, es kann mal sein, dass auf einem Song einer nicht Bass spielt oder so.
Ja.
Aber eigentlich ist immer die ganze Band beteiligt, plus ein paar Gastfreunde, die wir eingeladen haben.
Ja, okay. Ja.
Selbstmord hat hier niemand. Geschäfte ruhen sich aus, Menschen pausieren hinter Spitzen vorhin. Tiere, die sich nicht verstecken, sind die Säufer und Spieler. Sie ertränken Ideale, Frauen und Männer, Ehen und Kinder. Das Ende des Scheinwerferlichtes. Wir sind kein Wahrzeichen. Die Landschaften blühen hinter Milchglasscheiben. Die letzte Bastion, die Inseln der Einsamen. Die Eckkneipen und ihre zähen Wirte und Wirtin. Herzen liegen auf der Zunge, ein Erdbeben der Emotionen, Scheitern für das Niveau der anderen. Ich wohnte Abbey Road hinter Paschmann und Thomas in Graceland, gegenüber vom Fortuna-Eck. Es ist alles wie immer in Herne, Angst vor Selbstmord hat hier niemand.
ich wollte auch fragen, wie waren die Konzerte? Ihr wart doch Anfang Mai wart ihr in Karlsruhe und Augsburg. Wie ist es gelaufen?
Gut wie immer. Das ist bei uns ganz witzig. Wir spielen ja nicht so viel, hast du ja auch schon gesagt. Wir spielen ja, weiß ich nicht, sag mal 20 Konzerte im Jahr. Meist bei Leuten, die wir kennen, in Großstädten meistens, weil wir so wenig Konzerte spielen, dass wir nicht viel ausprobieren wollen. Weißt du, wir haben, das ist unser Glück, selten oder fast noch nie was angefragt, sondern wir kriegen immer Anfragen und müssen leider auch, das tut uns aber leid, vieles ablehnen, weil wir halt, wie gesagt, nur diese 20 Tage haben und dann sind wir immer gern bei Freunden in Hamburg, in Karlsruhe, in Berlin, bla bla bla. Ne? Und da wissen wir, wo wir spielen und da wissen wir auch, dass, wie viele Leute kommen. Bei uns ist so, kannst du sagen, in Berlin, Hamburg hast du so 300 Leute und sonst hast du so 150 Leute irgendwie. Könnte manchmal, würde man sich natürlich auch freuen, wenn ein paar mehr Leute, aber ich finde, das ist diese Punk-Szene ist so ein großer Luxus, dass du 150 Leute auf dem Konzert hast, ist ne, heutzutage echt schon teilweise Wahnsinn, wenn ich da sehe, ich habe Freunde, die spielen so Indie-Bands, sag ich mal, hieß das ja mal früher, da kommt dann kein Mensch und die haben dann fette Artikel in Intro und bla bla bla, das interessiert überhaupt keine Sau. Ne? Mhm. Das ist bei uns, was ich ja eben ausgeführt habe am Anfang, wie man dazu kam, dieses, was von dieser damaligen Hardcore-Punk-Szene übergeblieben ist, schon noch ein super Netzwerk. Ne? Ist zwar ganz anders als früher, aber ich meine, wir hätten überhaupt nicht die Möglichkeit mit unserem geringen Aufwand, den wir treiben, da wir halt nicht Promo machen, auf Tour gehen und so weiter, wie du es im normalen Musikbusiness machst, trotzdem nicht vor 10 Leuten spielen. Ne? Ist natürlich total super, irgendwie, dass das geht. So. Ne, andererseits finde ich jetzt total gut, also Konzerte super, da war in Karlsruhe war beim Plüschi, der alten Hackerei, der ehemaliger auch Soundmann von Dackelblut und so, der hat dann eigenen Laden, sechsjähriges Bestehen gefeiert, ist mal total super, super Bar, besten Drinks macht der. Und ja, war total gut und jetzt bald sind wir mit, auch mit Düsenjäger spielen wir zwei Konzerte, in München, Nürnberg und dann spielen wir mit Kommando Sonnenmilch noch im September, der auf ihrer Abschiedstour wahrscheinlich.
Ich lese das mal vor, ich habe es mir rausgepickt aus dem Internet. 7.6. Göttingen, Jutzi und 8.6. Hamburg, Hafenklang und 27.9. Nürnberg, K4 und 28.9. München, Café Kult, beide mit Düsenjäger.
Genau, ja? Da kommen noch ein paar Sachen dazu, aber die stehen noch nicht ganz.
Ja, das sind die Sachen, die schon veröffentlicht sind und feststehen. Johnny, es war sehr interessant. Irgendwie, wir könnten noch stundenlang quatschen sicherlich irgendwie, aber vor allen Dingen Webradio ist natürlich vollkommen formatfrei. Wir könnten in der Tat 4 Stunden Sendung machen. Es würde keinen Programmdirektor interessieren. Ne? Aber
kein Hörer mehr.
War super geil. Ne? Schönen kein Grüße an die anderen.
Hab ich. Mach's gut.
Hau rein, tschüss.
Kopfpunk!
fällt den Osten von. Im Kostümrausch blickt keiner mehr durch. Was wollt ihr eigentlich sagen? Wem wollt ihr was eigentlich sagen?
Punkrockers Radio.
Kopfpunk!